Ja, es ist wirklich so. Ich bin gerne gekommen heute Morgen. Und Luise, meine liebe Frau, leidet unter der Hitze und ist wegen dem zu Hause geblieben. Es sei ihr erlaubt. Sie hat die Predigt aber schon gelesen und hat mich ermutigt, sie an euch weiterzugeben. Mich beschäftigt dieses Thema zurzeit sehr. Wenn wir miterleben, was in unserer Welt vor sich geht, politisch und auch was die Umwelt betrifft, und die Entwicklung des christlichen Zeugnisses in unseren Breitengraden, dann spüre ich, wie wir vor manchen Herausforderungen stehen. Hitchcock ist ein bekannter Bibelausleger in den USA und er hat vor einiger Zeit geschrieben, wir leben heute in der schwierigsten Zeit der Weltgeschichte. Manche Ausleger deuten unsere Zeit als eine Zeit des Abfalls. Und zu diesem Thema ein paar Verse, zwei Verse aus 2. Timotheus 4, 3 bis 4, wo Paulus dem Timotheus schreibt, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Paulus weist darauf hin, dass die Zeit kommt, in der sich viele von der gesunden Lehre abwenden und von denen, die sie verkündigen. Die Lehre von Gottes Wort. Sie wollen das hören, was sie gerne hören. Die Bibel spricht davon, wonach ihnen die Ohren jucken. Und deshalb werden sie sich selbst Lehrer suchen, die ihnen genau das verkündigen. Wir wollen doch was haben für unser Geld. Eine Aussage von der Frau eines ehemaligen Ältesten in einer FEG, die unzufrieden war mit dem Pastor. Die Lust nach bequemer und sogenannt aufstellender Predigt führt diese irregeleiteten Geschwister dazu, dass sie die Wahrheit des Wortes nicht mehr hören wollen. Die Verkündigung der verbindlichen christlichen Wahrheit ist immer weniger populär und viele Kirchen stellen die meisten christlichen Moralvorstellungen in Frage, solche, die während Jahrtausenden Gültigkeit gehabt haben, immer noch haben. Und das ist ein Prozess, der auch auf Freikirchen langsam überschwappt. Die Wahrheit der Bibel wird uminterpretiert und an manchen Stellen offen abgelehnt. Oder man sagt, ja, so kann Gott das doch nicht gemeint haben. Das ist zunehmender Unglaube und ein Atheismus macht sich in unserer westlichen Welt breit. Doch gleichzeitig nehmen wir auch wahr, dass sich viele Menschen in Ländern bekehren, wo der christliche Glaube unterdrückt wird, wo der Glaube an Jesus Christus viel oder alles kostet. Wir haben in Heiden eine Familie aus dem Iran und wir haben immer mal wieder freundlichen Kontakt mit ihnen. Und sie haben mir bestätigt, dass sich in Iran in den letzten Jahren so viele Menschen bekehrt haben. Im Iran, wo dieses schlimme Gefängnis droht. Und auch in China wächst die Gemeinde des Herrn. Wir leben als Christen in der Endzeit einer säkularisierten Gesellschaft und Jesus hat in Matthäus 24 prophezeit, viele werden abfallen. Das heißt, wir erleben eine verwöhnte Generation, denen die Inhalte des christlichen Glaubens, die in Jahrhunderten vorher als selbstverständlich galten, die unsere Kultur geprägt haben, nichts mehr bedeuten. Jesus hat daraus die Folgerung gezogen, die Auflehnung gegen das Gesetz, damit ist das Wort Gottes gemeint, wird überhand nehmen. Dogmatik und Ethik, Glauben und Handeln stehen in einem unlösbaren Zusammenhang, aber immer mehr Menschen wollen nicht mehr nach Gottes Ordnungen leben. Im Grunde genommen ist es eine schleichende, mit der Zeit immer gewaltsamer durchsetzende antiautoritäre Bewegung, in der sich die Worte aus dem messianischen Psalm erfüllen. Die Fürsten halten Rat miteinander gegen den Herrn und den von ihm Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. Wenn ihr die Tagesschau im Fernsehen verfolgt, da kamen diese Bilder von Ungarn. Und es ist wirklich zum Weinen, was da abgeht. Und dass sie Unterstützung haben von Leitern aus der EU. Die 10 Gebote, die über eine lange Zeit unsere Rechtsprechung begründet haben, lehnt man ab und sanktioniert durch staatliche Gesetzgebung das, was Gottes Wort verbietet. Aber dort, wo Gottes Gebote außer Kraft gesetzt werden, breitet sich immer mehr Ungerechtigkeit aus und schafft Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und Angst. Und manche verlieren dann das Vertrauen in die Regierung und die Institutionen des Staates, die übrigens immer mehr außerstande sind, ihre Bürger zu schützen. Durch massive Zuwanderung sind Parallelgesellschaften entstanden mit ihren eigenen Gesetzen und die staatlichen Ordnungskräfte, die Polizei, halten sich zurück, weil sie auch Angst vor Racheakten haben. Nach der Regel, jeder ist sich selbst der Nächste, beherrscht Wohlstandsdenken und der Kampf um die Besitzstandswahrung die Menschen. Der Materialismus wird eine starke treibende Kraft. Und Jesus sagt in Matthäus 24, die Liebe, die wird in vielen erkalten. Ich bin mir im Klaren, dass diese Einführung in das Thema nicht ermutigend ist. Aber es ist die Realität in unserer Welt, in der wir leben. Aber es gibt auch Ausnahmen. Ich erlebe eine Jugend, die ernst macht mit Jesus Nachfolge und bereit ist, vieles in Kauf zu nehmen. Ich denke, das muss unbedingt auch gesagt werden. Es wächst eine Jugend heran, die es wieder richtig ernst nimmt und die auch bereit ist, einiges in Kauf zu nehmen. Für sie und uns, die in der Nachfolge leben, haben Gottes Gebot und sein Wort, die Bibel, Priorität. Besonders da, wo unsere christliche Ethik in Konflikt mit den Gesetzen des Staates kommt. CSI, ich weiß nicht, ob ihr die Organisation kennt, die in der ganzen Welt arbeitet, unter verfolgten Christen. Dr. Eibner hat gesagt, der Leiter, die säkularisierten politischen und wirtschaftlichen Eliten betrachten das Christentum in Europa heute als ein Hindernis für die Globalisierung Europas. Soweit sind wir. Und die Frage, die ich uns heute stelle, lautet, bewegt uns die Entwicklung unserer Zeit, in der biblischer Glaube immer mehr in Frage gestellt wird? Was macht das mit mir, mit uns? Natürlich lässt sie uns nicht kalt. Wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen, deuten und auch damit umgehen, damit sie nicht mit uns umgehen. Wir verschließen die Augen nicht vor dem, was sich gerade abspielt in unserer Welt. Es bewegt uns. Und dabei halten wir uns an Gottes Wort fest. Paul, du hast gesagt, wohin sollen wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Einer meiner Lieblingsverse heute Morgen. Und in Johannes 10 sagt Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme. ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir sind als Jesus-Nachfolger, sind und bleiben in seiner Hand. Niemand kann das verhindern. Und doch bewegt uns die Frage, wie begegnen wir dieser Entwicklung? Was ist für uns notwendig? Johannes schreibt in seinem Brief, dass wir die Zeit erkennen sollen. Er hat schon sehr früh in seinem Brief auf eine Zeit hingedeutet wie diese. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Was ist gemeint? Die letzte Stunde begann mit der Auffahrt Jesu. Und die Ankündigung des Antichristen, sein Einfluss war schon immer da, doch heute in der Gegenwart macht er sich immer mehr bemerkbar, weil viele Menschen offen sind für seine Irrlehren. Was hat es damit auf sich? Johannes schreibt weiter in seinem Brief, jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt ist er schon in der Welt. Wie erkennen wir diese Entwicklung? Vor allem aufgrund der falschen Lehre, die er propagieren lässt. Falsche Lehre erkennen wir aber nur dann, wenn wir die biblische Lehre, Gottes Wort, kennen. Es gibt drei große Lügen des Antichristen. Der behauptet, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Teufel und jeder wird nach seiner Fasson selig. Auch schon gehört, ich schon. Seine Methoden, um einige Beispiele zu nennen, er kommt meistens sehr harmlos daher, nicht als offener Feind. Und viele Ausleger sind sich einig aus dem Umfeld der christlichen Kirche. Er tarnt sich mit positiven Werten wie Menschlichkeit, Humanismus, Frieden, Solidarität, all das, was sich gut anhört. Und das ist sein Lieblingsschlüssel, um das Herz des Menschen zu öffnen, sogenannte gute Gründe und beste Absichten. Dabei untergräbt er die Furcht Gottes und entweiht seine Gebote und etabliert neue Formen des Gottesdienstes, die dem Wort und dem Evangelium nicht mehr gerecht werden. Er ahmt Gott nach und nimmt die Stelle Gottes ein, indem er Autorität und Gottes Eigenschaften für sich beansprucht. Ich weiß, dass dieses Thema manchen Angst einflößt, aber es ist gut, wir müssen aufgeklärt sein, um nachzudenken über die Konsequenzen. Johannes hat in seinem Brief weiter geschrieben, ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Ein klarer Hinweis, was ihr von Anfang an gehört habt. Das ist das Erste, was notwendig ist, dieser Entwicklung zu begegnen. Hören auf Gott durch sein Wort. Hören auf Gott durch sein Wort, glückselig zu preisen, wer Verlangen danach hat. Da wird in diesem Psalm 1 dieses wunderbare Bild beschrieben, der Baum, der an Wasserläufen gepflanzt ist. Das Wichtigste für Christen heute ist, die Bibel zu lesen und hinzuhören. Nur wenn wir die Wahrheit und die Gottes Wort ist die Wahrheit in der Bibel verankert, kennen, können wir Lügen und die Entwicklung unserer Gesellschaft einordnen, enttarnen. Wort Gottes uns anvertraut worden. Darin steckt eine ungeheure Dimension. Der Schöpfer aller Dinge kommt zu uns, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Die Bibel ist nicht ein beliebiges Buch. In ihr will uns der lebendige Gott begegnen, indem er sie uns durch seinen Geist aufschließt. Darf ich dich einmal fragen, hast du Verlangen nach Gottes Wort? Darüber nachzudenken, stille zu werden und hinzuhören? Regelmäßiges meditierendes Bibelstudium unter Gebet gibt uns die Kraft und die Weisheit, die Irrtümer unserer Zeit zu erkennen, den Geist des Antichrist zu entlarven und dagegen Stellung einzunehmen. Das ist die Gnadengabe der Geisterunterscheidung, die ganz, ganz wichtig ist. Und ich ermutige dich darum zu bitten, dass Gott auch dir die Gnadengabe der Geisterunterscheidung schenkt. Diese Gabe hat vielleicht noch nie so eine große Priorität wie heute. Ein Lieblingsvers von mir, das hat einen Zusammenhang mit einer Prophezeiung, steht in Jeremia 15,16. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Herrscharen. Jeremia spricht vom Essen des Wortes. Er meint, dass er das Wort verinnerlicht hat, dass er das Wort kaut und verinnerlicht. Es war für ihn Nahrung und gleichzeitig Freude und Wonne. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wie gut, dass wir sein Wort haben und lesen. Es ist die beste Orientierungsquelle zu allen Zeiten und sie ist hochaktuell. Ein zweiter Punkt. Geistlich wach bleiben und Heiligung in allen Lebensbereichen. Dazu dieser Vers aus 2. Korinther 3,18. Die Verwandlung, die Veränderung in das Bild Jesu Christi. Wir sind erlöst, weil Jesus für uns ist und sich in hingebender Liebe für uns verwendet hat. Und wir sind jetzt aufgerufen zu einem neuen Leben, weil Christus in uns, in dir und mir lebt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das hat Folgen. Wir erleben, wie wir heute schon immer mehr, das heißt wachstümlich, umgestaltet werden und ihm etwas ähnlicher werden können. Wie wir ein Licht sein können in dieser immer dunkler werdenden Umwelt. Wenn Jesus in dir lebt, dann wird es Folgen haben. Aber die Frage, hast du Jesus eingeladen? Lebt er in dir? Gibst du ihm den Raum in dir? Heißt du ihn willkommen? Hörst du seine Stimme? Bibel lesen. Am besten geht das am Morgen in aller Frühe. Wenn du ganz alleine bist, darüber stille werden. Nicht nur lesen, auch mal innehalten und hören, ob Jesus dir was sagen möchte. Heiligung heißt mein Leben, Jesus Christus hingegeben, leben. Anders leben als Menschen, die Gott und Jesus Christus ablehnen. Heiliges Leben in seiner Gegenwart, dazu gehört, dass wir uns auf ihn fokussieren, ausrichten, dass wir mit ihm reden, unser Gebetsleben pflegen, sein Wort anwenden im Leben, dass wir Sünde nicht dulden, sondern im Licht des Wortes leben und in einer tiefen Beziehung der Liebe verwurzelt sein, die Folgen hat, in der Erkenntnis und Gemeinschaft des dreieinigen Gottes wachsen. Paulus hat den Thessalonichern geschrieben, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Was hat Sex damit zu tun? Sehr viel. Ich war vor 2 Wochen an einem Seminar, wo ein Pastor aus den USA beschrieb, wie viele Gemeinden heute angefochten sind und Pastoren unter einen ungeheuren Druck geraten. Und wie Pornografie unter Pastoren ein großes Problem ist. Und wie er erlebt, wie die Einheit von Gemeinden vermehrt toxischen Angriffen ausgesetzt ist. Und diese Entwicklung finden wir leider auch in unserem Umfeld. Sünde dulden oder Begierden nachgeben verdunkelt meine geistliche Urteilskraft. Und am Ende führt es mich immer in eine Gefangenschaft, die nicht gut ist. Es gibt aber Befreiung in Jesus Christus. Peter Strauch hat einmal an einem Seminar diese Frage gestellt. Sie bewegt mich immer noch. Eine gute Frage. Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Warum nannte man damals die ersten Christen in Antiochien Christen? Weil in ihrem Leben etwas von Christus Ausdruck fand. Ihr Verhalten war ein Wegweiser zu Jesus Christus. Hören auf Gott, enge Gemeinschaft leben mit Jesus in der Heiligung und ein dritter wichtiger, hilfreicher Punkt, verbindliche Gemeinschaft mit meinen Glaubensgeschwistern leben. Das wird in unserer Zeit wieder einen höheren Stellenwert bekommen. Ich bin in einem Umfeld nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, in dem Christen eine ziemlich enge Gemeinschaft gelebt haben, weil man aufeinander angewiesen war. Und ich habe eine tiefe Geborgenheit erlebt und das bis heute nicht vergessen. Der heutige Wohlstand unserer westlichen Welt hat aber dazu geführt, dass man im Alltag nicht mehr so aufeinander angewiesen ist und ziemlich autonom lebt und erkennt nicht, wie viel man verpasst. Der heutige Wohlstand in unserer westlichen Welt hat dazu geführt, dass man eben nicht mehr aufeinander angewiesen ist. Rückblickend auf die erlebte Corona-Zeit wurde mir das neu bewusst, weil die Gemeinschaft damals darunter gelitten hat. Die persönliche Beziehung zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus und die Gemeinschaft der Glaubensgeschwister wird in Zukunft wieder eine entscheidende Rolle spielen. Davon bin ich überzeugt. Die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern und das gegenseitige Anteilnehmen kann durch nichts kompensiert werden. Das ist einzigartig und es ist ein zentraler Ort für geistliches Wachstum, weil Jesus in der Mitte ist, wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind. Der ist ja mitten unter ihnen. Paulus schreibt in Ephesern, seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alles, alle und in allem. Paulus zeigt uns hier, dass die Gemeinde und ihre Einheit auf einem festen Fundament ruhen, auf einem 7-fachen Fundament. Die bilden ein unzerstörbares Fundament. Gott schenkt seiner Gemeinde eine Einigkeit im Geist, wenn sie auf diesen 7 Säulen ruht. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, eine Glaube, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Unsere Verantwortung ist es, diese Einheit zu bewahren. Sie ist ein wertvolles Geschenk unseres Gottes. Vielleicht müssen wir einiges wieder neu lernen. Ich bin Teil einer Gemeinschaft, deren Haupt Jesus Christus ist und nehme Anteil am Ergehen meiner Glaubensgeschwister, dass wir nicht nur für uns selbst leben, sondern uns in der Gesinnung des Anteilnehmens und Dienens unserem Nächsten gegenüber so verhalten, dass etwas von Jesus und seiner Liebe sichtbar und erkennbar ist. Ein letzter Punkt, der uns hilft, in unserer Zeit fest im Glauben zu stehen. Sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank. Das Leben in der Erwartung seines Kommens, seines Wiederkommens. Wie? Durch Wachen und Beten. Durch Gebet werden wir befähigt, die Irrtümer der Zeit zu erkennen und Gott treu zu bleiben. In seinem Wort liegen unfassbare viele Schätze verborgen. Ich ermutige dich, diese zu entdecken und zu heben und dich darin zu vertiefen. Nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Matthäus 25, als der Bräutigam verzog, wurden alle schläfrig und schliefen ein, die Jungfrauen, die auf den Bräutigam warteten. Matthäus 13, da aber die Leute schliefen, kam der Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen. Wenn Gnade falsch verstanden wird und zu einem Ruhekissen führt, dann führt es zu geistlicher Trägheit, die Auswirkungen hat. Unser Missionseifer lässt nach und sehr oft nimmt auch die Wiederkunftserwartung auf unseren Herrn und Heiland ab. Nicht umsonst redet die Bibel an vielen Stellen über Wachsamkeit. Wacht steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Korintherbrief, Petrus, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, schleicht umher und sucht, wen er verschlinge. Das Wort wachen meint Wache halten, im Sinn von wartendem Ausschauen. Wachen und beten ist geistlicher Mauerbau, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Es geht auch um unseren eigenen Schutz. Was hindert uns? Das, worauf Jesus hingewiesen hat, der Geist weist willig, aber unser Fleisch ist schwach. Dem Gebet den zweiten Platz zu geben, heißt, Gott im alltäglichen Leben zweitrangig zu machen. In Wirklichkeit ist es eine Absage ans Gebet, an Gebet, auch eine Absage an Gott. Durch alle Zeiten hindurch haben diejenigen den göttlichen Plan auf Erden vollführt, wer? Die Beter waren, die berührt waren, die nicht zum Alltag übergingen, sondern die dranblieben im Gebet. Ich fasse zusammen, hören auf Gott, geistlich wach bleiben, Heiligung, unser Leben Jesus hingegeben, verbindliche Gemeinschaft mit Kindern Gottes leben, leben in der Erwartung seines Wiederkommens. Diese vier Punkte helfen uns, diese Zeit zu bestehen. Als Fazit, wenn das alles geschieht, was sagt Gottes Wort, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist die Erlösung nahe. Was immer auch passiert, die Gemeinde Jesu steht unter göttlichem Schutz. Matthäus 16, 18, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Seit ungefähr 2000 Jahren haben sich Christen in Zeiten, in denen die Gemeinde angefochten wurde, in denen sie auch Verfolgung erlitt, sich an den Endzeitreden von Jesus und an der Offenbarung unseres erhöhten Herrn orientiert und neuen Mut gewonnen. Sie haben diese Offenbarung als Trostbuch gesehen für die leidende Gemeinde und wichtige Perspektiven entdeckt. Wenn wir nicht auf eigene Kraft vertrauen, aber auch nicht wegen unserer eigenen geringen Kraft verzagen, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes bauen, der in den Starken, in den Schwachen mächtig ist, sind wir in der rechten Haltung. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet, dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine offene Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Da kann man nur sagen, Amen, danke, Jesus Christus. In aller Schwachheit uns trotzdem zu ihm bekennen. Zwar unerschrocken, auch wenn es uns etwas kostet. Vielleicht alles. Wenn wir in dieser Haltung leben, dann haben wir die Zusicherung, darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Er hat das letzte Wort. Er hat den Schlüssel, Jesus Christus. Und seine Liebe hört niemals auf. Zu groß und teuer der Preis, den er für dich und mich gezahlt hat. Wenn ich mich recht erinnere, möchtet ihr auch gerne ein paar Minuten stille werden. Und ich habe eine nächste Folie dazu, die ihr lesen und drüber nachdenken könnt. Dann werde ich dann abschließen mit Gebet. Eine Zusammenfassung kann man auch auf der Homepage runterladen, auch mit diesen Fragen. Und für die, die digital nicht so keine Möglichkeit haben, ich habe ungefähr 5 Exemplare auch kopiert, die könnt ihr mitnehmen oder ihr könnt sie auch weiter kopieren. Möchte ich beten mit uns. Herr Jesus Christus, und es ist wirklich wahr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und niemand liebt uns so wie du. Niemand hat solche Liebe uns erwiesen wie du. Wir können nur immer wieder uns vor dir beugen und dir Danke sagen. Danke aus ganzem Herzen. Und dir bekennen, Herr Jesus, mein Leben gehört wirklich dir. Ich möchte mich dir neu weihen für jeden neuen Tag. Hilf uns, dein Wort zu verstehen, dass wir dein Wort essen, dass es innerlich uns versorgt und wir dir treu bleiben auf dem Weg der Nachfolge und Ausschau halten nach deinem Wiederkommen. Segne uns, Herr. Wir danken dir. Amen.